Gelobt sei der Herr. Liebe Gemeinde, ich würde euch bitten, aufzustehen, als Zeichen des Respekts für das Wort des Herrn, das er uns geoffenbart hat, für das Blut vergossen wurde und wir es heute in einem Buch gebunden haben. Lasst uns lesen aus 2 Petrus Kapitel 3, die Verse 9 bis Vers 18. 2 Petrus Kapitel 3, ab Vers 9 bis zum Schluss. Schreibt der Apostel Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist, folgendermaßen: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum habe zur Buße. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Dann und dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wisst ihr, so wie am Anfang gelesen wurde, aus Römer 5 mit Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Er ist für dich und für mich, lieber Mensch, für dich und für mich, lieber Bruder, gestorben. In diesen letzten Wochen haben wir gedacht an den Tod des Herrn. Wir haben seine Auferstehung gefeiert und wir freuen uns daran. Und wisst ihr, hätte Gott dieses Werk der Erlösung für uns nicht gemacht, hätten wir absolut keine Chance. Keinen Millimeter könnten wir uns gegen Himmel bewegen, wenn Jesus Christus es nicht für uns vollbracht hätte. Deswegen lass uns eine Einstellung des Dankes haben. Eine Dankbarkeit, nicht an einem Sonntag, sondern von Montag bis Sonntag und von Sonntag bis Montag. Und der Herr möge uns dabei helfen. Aber wisst ihr, das Evangelium geht weiter. Das Evangelium ist nicht nur gestorben, begraben, wieder auferweckt, sondern schaut, was in der Apostelgeschichte ganz am Anfang steht, dass Jesus Christus nach seiner Auferstehung ist er den Jüngern während 40 Tagen erschienen und hat ihnen vom Reich Gottes gepredigt. Und nach diesen 40 Tagen ist er hinaufgefahren, die Himmelfahrt. Das ist eins der nächsten Feiertage, die wir haben, eins der nächsten Anliegen, an der wir gedenken. Und dann standen dort zwei Männer in weiß gekleidet, Engel, die haben zu den Jüngern gesagt: Was steht hier und schaut so in den Himmel auf? Genau so, wie er aufgefahren ist, auf dieselbe Art und Weise wird er wiederkommen. Und wir erwarten die Wiederkunft des Herrn. Und das, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat, ist: Was für Menschen sollten wir sein? Was für Menschen sollten wir sein angesichts solch einer großen Errettung, liebe Gemeinde, liebe Menschen? Wisst ihr, Petrus hat diesen Brief an die Gläubigen geschrieben und die Wiederkunft des Herrn wurde gelästert. Die Leute haben geredet: Was? Glaubst du wirklich, dass da irgendeiner, dein Jesus, auf einem Pferd vom Himmel herabkommen wird? Träume weiter. Sie haben gelästert. Jeder kann glauben, was er will. Jeder kann glauben, ob es die Erdanziehung gibt oder nicht. Jeder kann glauben, ob Feuer heiß ist oder nicht. Aber du wirst dir wehtun, wenn du dich nicht der Realität anpasst. Du wirst dir wehtun, wenn du nicht glaubst, dass die Erdanziehung dich mit 9,81 Richtung Erdmittelpunkt zieht und du springst vom Baum runter, du wirst dir wehtun. Und wenn du es nicht glaubst und ins Feuer greifst, du wirst dir wehtun und dich verbrennen. Und wenn du es nicht glaubst, dass der Herr wiederkommt, kannst machen, was du willst, aber du wirst dir wehtun. Denn wisst ihr, die Bibel spricht, die spricht von einer Wiederkunft des Herrn. Und dieses Wort ist gefestigt. Ich habe jetzt keine Zeit, es darzulegen und zu beweisen, aber es gibt Bücher. Ich kann es euch nachher detailliert erklären, wir können sprechen, wenn ihr wollt, was für Beweise es alles gibt, dass dieses Wort authentisch ist. Das ist nicht ein Märchen, nicht. Das ist nicht irgendeine ersonnene Geschichte oder Fantasie, das ist Realität, das ist Geschichte, das ist wirklich passiert. Und wenn die Bibel, wenn Paulus, so wie Petrus es hier schreibt, in 2 Petrus 3, Abvers 15 schreibt er, unser geliebter Bruder, wie er es euch geschrieben hat, so in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Und wisst ihr, der Tag des Herrn, die Wiederkunft des Herrn, ist für uns, die wir warten, eine Freude, eine Erlösung. Aber für die, die nicht vorbereitet sind, wisst ihr, was Amos schreibt in 5,18? Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn bringen? Er ist Finsternis und nicht Licht. Der Tag des Herrn ist ein Gerichtstag für die, die keinen Bund mit dem Herrn Jesus Christus im Taufwasser eingegangen sind. Für die, die keinen Bund mit Gott im Taufwasser abgeschlossen haben und ihr Leben in Heiligkeit gelebt hat, für die ist es kein Tag des Lichts. Für die wird es Finsternis sein. Boah, jetzt willst du uns drohen mit Hölle. Willst du uns mit Gericht drohen? Nein, nein, nein. Ich appelliere an Vernunft. Wisst ihr, Apostel Paulus schreibt hier in 2 Korinther 5 am Schluss, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen, liebe Menschen, mit Gott. Wir haben solch eine große Errettung bekommen. Gott selbst ist vom Himmel herabgestiegen, ist für uns gestorben. Wir drohen nicht, sondern so wie Paulus sagt, lasst euch versöhnen mit aller Vernunft. Wir ermutigen, wir ermahnen mit aller Weisheit, so wie es geht. Spurgeon hat einmal gesagt, wir lassen niemanden Richtung Hölle gehen, ohne dass wir ihm zuvor zu den Füßen gesprungen sind. Dies sollten wir tun und Gott möge uns helfen. Stell dir vor, lieber Mensch, du würdest deinem Sohn ein Haus bauen. Und du gibst dir voll die Mühe und du machst alles perfekt und du fragst ihn, möchtest du die Küche unten oder oben haben? Welche Küche willst du drinnen haben? Du machst es in deiner Freizeit, du machst es mit deinem Geld, du machst es mit deinen Beziehungen zu den Menschen und du baust ihm ein Haus hin. Und du weißt, du hast jetzt eine gewisse Zeit, 2 Jahre hast du Zeit und in diesen 2 Jahren muss er einziehen. Und er will es nicht. Und du sagst, es ist alles fertig. Nimm den Schlüssel, zieh ein. Ich habe alles gemacht, alles vorbereitet. Und er sagt, na, eigentlich habe ich gar keine Lust, will nicht. Und du hast dich voll bemüht, du hast alles gemacht, pipi fein, Besen rein, willst ihm den Schlüssel geben. Und er will nicht. Weißt du, was du und ich eines Tages sagen willst? Dann hast du Pech gehabt. Dann hast du Pech gehabt. Es tut dir weh. Es ist dein eigener Sohn. Es schmerzt dich, weil die Zeit abgelaufen ist. Du willst es ihm geben, aber er will nicht und es tut dir weh. Und genauso wird auch Gott eines Tages einen Schlussstrich ziehen müssen. Wir drohen nicht, aber wir sagen, es gibt einen Gerichtstag. Wir möchten niemanden Angst machen, aber wir sagen, Gott wird einen Schlussstrich ziehen. Deswegen lass uns vernünftig sein. Lass uns an die Vernunft appellieren. Und diese große Errettung ernst nehmen, diesen Tod, diese Auferstehung, diese Himmelfahrt, diese Wiederkunft, diese Wiedervereinigung mit uns, mit ihm. Wisst ihr, Gott ist kein Polizeidirektor, der hinter jeder Ecke steht und uns mit dem Knüppel sofort eine über die Finger haut, wenn etwas schiefgegangen ist. Diesen Eindruck haben wir von Gott. Wisst ihr, dort gibt es diese eine Geschichte in der Apostelgeschichte, nachdem das Schiff, in dem Paulus drin war, ist gestrandet, Schiffbruch, und sie kommen dann dort an den Strand und die Einheimischen helfen ihnen, sondern gibt es dort ein Lagerfeuer und Paulus nimmt ein Stück Holz und wird von einer Schlange gebissen. Und wisst ihr, was die Menschen sagen? Ah, das sind doch Verbrecher, die haben doch etwas gemacht und Gott straft sie. Das ist genau die Einstellung, das ist genau das Denken, das die Menschen von Gott haben. Ein strafender Gott. Passt was nicht, zack, haut er sofort hin. Gott ist gerecht. Gott wird einen Schlussstrich ziehen, aber Gott ist ein Papa. Dort steht in 2 Korinther 1, wenn ihr schauen wollt, er ist der Gott der Barmherzigkeit. Wie sehr und wie oft haben wir es, die wir Gott angenommen haben, die wir Jesus kennengelernt haben, nicht von diesem Trost geschmeckt. Dann, wenn dich niemand verstanden hat, bist du ins Kämmerlein gegangen, hast die Tür zugemacht und hast geweint und hast einen Trost in dir gespürt. Das ist der Herr. Wir haben Versprechungen, dass er sich um uns sorgt. Wenn die da draußen alle sich Sorgen machen und jetzt mal bei der Tankstelle vorbeifahren und wisst, was das erste ist, auf die Anzeige schauen, 2,20, 2,30, 2, 1,99 und Sorgen machen. Was wird er machen? Was wird der Präsident machen? Sorgen. Und wisst ihr, was wir haben? Ein Versprechen. Sucht zuerst das Reich Gottes, trachtet nach seiner Gerechtigkeit und der Rest wird dazukommen. Halleluja. Das ist unser Gott, der uns hilft, der uns tröstet. Was sollten wir für eine Einstellung angesichts dieser großen Errettung gegenüber Gott haben? Für diejenigen, die den Herrn noch nicht kennengelernt haben. Wisst ihr, was das Größte ist, was ihr ihm tun könnt? Nicht, dass du zum Kreuz hingehst und sagst, ach, du armer Jesus, du tust mir so leid. Nein, nein, nein. Wisst ihr, wie man das ehren kann, dieses Opfer? Als Petrus aufgestanden ist am Pfingsttag und ihnen gepredigt hat, steht hier in Apostelgeschichte 2, Abvers 36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und jetzt ist die Antwort vom Volk. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Das ist die Reaktion, mit der man diese Errettung ehren kann. Herr Jesus, was soll ich tun? Und hier gibt es auch gleich die Antwort in Vers 38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Für diejenigen, die noch nicht geschmeckt haben, dass der Herr gut ist, für die, die noch nicht mit ihm diesen Bund eingegangen sind, wie kannst du es ehren, was Gott für uns getan hat als Menschheit? Nimm es an. So kannst du es ehren. Da steht in der Bibel, dass wenn ein Sünder sich bekehrt, Freude unter den Engeln ist im Himmel. Und Gott möge uns allen helfen. Aber wisst ihr, Petrus schreibt hier, er schreibt hier an uns. Er schreibt hier in erster Linie an uns, die wir Christus kennen. Er schreibt hier in einer Zeit, wo über das gelacht wurde. Ich möchte Vers 11 nochmal vorlesen aus 2 Petrus 3, Vers 11. 2 Petrus 3, 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Wisst ihr, was hier mit anderen Worten steht im Kontext? Petrus stellt sich hin und sagt, diese Welt vergeht, passt euch nicht an dieser Welt. Diese Welt vergeht, schmeißt sie weg. Wisst ihr, das steht in 2 Korinther 4 mit 4, pardon, dass der Teufel es der Gott dieser Welt sei. Ich habe oftmals einen Gedanken, wisst ihr, was der Teufel ist? Er ist der Oberküchenchef in dieser Welt. Er ist der Oberküchenchef in dieser Welt. Der macht alles. Filmindustrie, Musik, das ist seines. Und er mischt sich in noch sehr viel mehr ein. Alles, was Glamour ist, alles, was Prunk ist, alles, was Prestige ist. Und wisst ihr, die Welt diktiert. Enge Kleidung bei Frauen. Und wir machen es auch. Schmuck. Die Welt macht es. Wir haben zwei Ringe auf einer Hand. Ich spreche nicht von Eheringen. Ich denke, für was brauchst du zwei? Ich weiß nicht, wisst ihr, wenn wir mit enger Kleidung rausgehen, ich spreche jetzt nicht von Hosen und Röcken und eng. Das ist das, was die Welt diktiert. Und wir machen es nach. Die Welt sagt, Jungs, weiße Sneakers, weiß. Weiße Sneakers. Die Welt sagt, komische Stiefeln aus Leder, hoch, so hohen Absatz. Unsere Mädels kommen mit solchen Schuhen daher. Welche Prinzipien haben wir? Wisst ihr, wenn du so in die Schule gehst und man vom Nabel hinab alles sieht und deine Kollegen hinter dir herschauen, na was werden sie sich denken? Wenn sie dir hinterher schauen, schauen sie sicher nicht, ob der Haarreifen zu den Schuhen passt. Die Welt sagt, dicke Autos, glamouröse Autos. Wisst ihr, wir haben Gäste, die sprechen nicht von der Welt. Dieses Wort Welt ist ein biblischer Ausdruck, aber sie sagen System. Und von der Welt werden die Querdenker oder Andersdenker genannt. Und die wollen damit nichts zu tun haben. Die wollen mit der Welt, Leute unbekehrt draußen, wollen mit der Welt nichts zu tun haben, mit diesem System, mit diesem Denken, weil sie sehen, dass es korrupt und falsch ist. Und sie kommen zu uns. Wir laden sie ein, ja? Sie sitzen hier. Und dann fragst du ihn nach 2 Stunden, wie war's? Ist eh klar, dass er das Negative herausbiegt. So ist der Mensch, so ist die Natur des Menschen. Der kommt raus, naja, bei euch sind sie so wie draußen. Bei euch sind sie so wie draußen. Deswegen, lass uns die Welt diktieren, was sie diktieren will. Und lass uns andere Prinzipien haben. In Schamhaftigkeit gekleidet, in Demut. Die Welt kommt zu dir in der Arbeit und sagt, na, was hältst du für das war? Und du spürst schon, der will lästern. Was sagst du? Kommst mit denen klar, mit den zwei? Was machst du? Passen wir uns an? Passen wir uns nicht an? Welche Prinzipien haben wir? Dann, und dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen? Durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Es geht nicht nur um äußere Sachen, weil ich es jetzt erwähnt habe. Es geht auch um das Innere. Anders sein. Gottesfurcht. Einen Respekt Gott gegenüber. Wie es hier steht, wenn wir weiterblättern, in 1. Johannes 2, Abvers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr, ich habe mir oft gedacht, wir wurden aus dem Garten Eden rausgeschmissen. Das ist wie wenn du dir einen Schüler anschaust, der schlimm war in der Schule. Richtiger Rebell. Und dann wird er aus der Schule rausgeschmissen. Wisst ihr, was das Vernünftigste ist, was dieser Schüler tun sollte? Dieser Schüler sollte sich selbst sagen, das war dumm, was ich gemacht habe. Ich sollte zurückgehen und mich entschuldigen und mich verbessern. Das wäre das Vernünftigste. Aber wisst ihr, wie es mir vorkommt, wie wir als Menschheit sind? Wir sind dieser Schüler, der rausgeschmissen wurde und sagt, yes, keine Hausübungen mehr. In der Früh ausschlafen, nie wieder aufstehen. Andere gehen zur Schule, ich spiele im Wald. Andere machen ihre Hausaufgaben, ich tue Netflix schauen. Und er denkt nicht, dass eines Tages ein Tag kommt, wo seine Eltern vielleicht sterben und er noch immer keine Ausbildung hat und er noch immer keinen Job hat. Auf das denkt er nicht. Und genauso sind wir auch. Ich denke, wir wurden rausgeschmissen aus der Präsenz Gottes. Wir wurden rausgeschmissen aus dem Garten Eden. Und wisst ihr, was wir machen? Jetzt bauen wir uns ein Leben auf. Ich weiß, dass wir alle unsere Zeit investieren müssen in diese erdlichen Sachen. Und wir schuften für dieses bisschen Brot und dieses bisschen Wasser, das wir brauchen. Und ein Dach über dem Kopf. Man arbeitet ziemlich viel, nur dass man das Nötigste hat. Aber wollen wir uns wirklich eine Existenz nur hier unten aufbauen? Die Bibel spricht davon, dass wir Himmelsbürger sind. Dass wir nach oben gehören. Deswegen lasst uns nicht hier unten eine Ewigkeit aufbauen, nicht hier unten einen Namen aufbauen, sondern für oben wirken. Lass uns danach streben, dass wir ein vernünftiger Schüler sind und sagen, es tut mir leid, ich möchte zurück, was soll ich tun? Und wisst ihr, was wahrscheinlich der Grund ist, warum wir so langsam abdriften? Hier steht in 2 Petrus 3, das ist einer der Gründe, 2 Petrus 3 mit Vers 17, ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Durch die Verführung der Frevler. Ganz einfach. Was isst du? Es gibt so einen Spruch, der sagt, du bist, was du isst. Du bist, was du isst. Wen hörst du? Wem folgst du nach? Von wo ernährst du dich? Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Weil ob du es merkst oder nicht, so wirst du geformt. Wenn ich euch jetzt von einem Restaurant sagen würde, ja, sagen wir, da vorne würde eines stehen und ich sage euch, ich würde dort nicht hingehen, weil ich kenne den Koch. Der hat dreckige Fingernägel und das ist ein dreckiger Mann. Würdest du dort noch hingehen? Wir würden nicht mehr hingehen. Und wenn du hingehst und sagst, naja, lass ihn gut drauf reden, dann würdest du dir wahrscheinlich ein Essen nehmen und hättest ein ungutes Gefühl. Und wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, der Teufel ist der Küchenchef dieser Erde. Der Teufel ist der Küchenchef dieser Welt und der diktiert das alles. Deswegen lass uns aufpassen, was wir essen, weil wisst ihr, was der möchte? Eins, dass Menschen Jesus nicht kennenlernen und wenn sie den Herrn kennengelernt haben, zwei, wegbringen von Jesus. Egal wie, egal wann, am besten immer, am besten mit allem, am besten überall. Ich sage nicht, dass wir in Angst leben sollen, aber die Bibel sagt, wacht, passt auf. Deswegen lasst uns aufpassen, wen wir hören. Die Bibel sagt von diesen Frevlern. Wie schaut mein Gebetsleben aus? Wie schaut das Studieren im Wort aus? Habe ich es ausgetauscht? Brauche ich extra Stunden in der Arbeit? Brauche ich ein extra Geld? Wie schaut es mit dem Fasten aus? Wie schaut es mit dem Weinen aus, mit dem Beichten? Gehe ich schlafen am Abend und weiß, ich habe mich mit einer Frau zerstritten, mit meinem Mann? Oder kläre ich es? Sagt man am Abend, du, tut mir leid, dass ich dich gekränkt habe. Tut mir leid, dass ich dich gekränkt habe. Oder es ist dann egal. Ist man abgedriftet? Wisst ihr, am Ende der Tage, wenn alle Menschen Jesus sehen werden, auch die, die ihn durchstochen haben, Menschen werden sich eines sagen, es hätte so leicht sein können. Gott hat von uns nicht verlangt, dass wir durch den Atlantik durchschwimmen. Gott hat von uns nicht verlangt, dass wir den Mount Everest hinaufgehen. Gott hat von uns nicht verlangt, dass wir den Marianengraben hinuntertauchen. Hat alles nicht verlangt. ehrlich sein, aufgeben, bei ihm bleiben. Und Menschen, die es nicht gemacht haben, die werden sich eine Ewigkeit auf die Lippe beißen und sagen, es hätte so leicht sein können. Aber der Teufel hat ein Rezept für jeden Geschmack. Und wisst ihr, Petrus, er schreibt hier, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandlung Gottes Furcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Entschuldigung, es waren Verse 11 bis Vers 13 jetzt. Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wisst ihr, was Gott uns für einen Tisch aufdeckt? Neue Himmel, neue Erde, keine Sünde, kein Leid, ewige Sonne, ewige Gegenwart des Herrn, Friede, keine Sorge, keine Last, die Sonne sticht dich nicht nieder, die Kälte draußen drückt dich nicht zu Boden. Ewige Herrlichkeit, lass die Spötter spotten. Wollt ihr Ewigkeit im Himmel auf den Wolken singen? Lass sie reden. Eine Ewigkeit in der Präsenz des Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir haben ein Lied, das wir auf Rumänisch singen. Ich übersetze es so im Sinne. Wenn ein Moment in seiner Gegenwart wunderbar ist, sag mir, was wird eine Ewigkeit sein? Wir haben Verheißungen von Gott bekommen, die unschlagbar sind. Es ist wie wenn man zu einem Schwein sagt, du musst nicht mehr aus deinem aufgeschnittenen Traktorreifen den ganzen Dreck fressen. Du musst nicht mehr von da unten das dreckige Wasser trinken. Komm herein in mein Haus und iss zu Tisch. Und das Schwein sagt, nein, der Traktorreifen ist besser. Das ist es, wenn wir von der Welt essen. Wenn Gott uns einladet zu ihm, er sagt, lass die Welt und den Teufel liegen. Kommt zu mir, nehmt meine Prinzipien. Lasst es euch nicht diktieren von draußen, sondern lasst es euch geben von oben. Was sollten wir für Menschen sein, angesichts einer so großen Errettung? Herr Jesus, was möchtest du, dass wir tun? Herr Jesus, sprich uns und wir hören, wir sind deine Knechte. Dort steht in 5 Mose, wenn ihr aufschlagen möchtet, weil der Teufel ist listig, der kommt zu uns, du darfst das nicht. Überhaupt, wenn man jugendlich ist und in der Gemeinde aufgewachsen, sagt, du bist der Außenseiter. Am Montag reden sie alle von der Disco, am Montag reden sie alle vom Saufen, am Montag erzählen sich alle, dass sie irgendwo hingespieben haben und halbnackt aufgewacht sind und die Freunde haben sie abgeholt und alle lachen, haha, und er ist der Hero, weil er am Sonntag Kopfweh hatte und du denkst dir, ich war in der Kirche. Und du denkst dir, Gott ist so gemein, er nimmt mir etwas weg. Seine Gebote sind so hart, seine Gebote sind so schlimm. Wisst ihr, was hier steht in 5 Mose, Kapitel 10, Vers 12 und 13. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, Vers 13, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete. Und im Deutschen ist das jetzt am Schluss, was ich sagen möchte, zum Besten für dich selbst. Ich weiß nicht, wo es auf Rumänisch steht, aber das will ich hervorheben. Mach meine Gebote, halt meine Satzungen zum Besten für dich selbst. Wenn du, lieber Bruder, liebe Schwester, deinem Kind sagst, mach das nicht, dann sagst du es ihm zum Besten. Wenn ich meinem kleinen Noah sage, kletter nicht auf diesen Sessel und er steht oben und lacht, dann sage ich es ihm zum Besten, weil er runterfällt und sich die Hände bricht vielleicht. Gott gibt uns seine Gebote zum Besten für uns. Und der Teufel kommt daher und sagt, du bist der Außenseiter. Gott ist so hart. Der verlangt so viel. Du darfst das nicht machen. Du bist der Außenseiter. Ja, es ist vielleicht ein wenig härter, weil du dann anders bist in der Schule. Aber geh diesen Weg, weil er herrlich ist, weil er in der Herrlichkeit endet. Liebe Geschwister, was für Menschen sollten wir sein angesichts solch einer großen Errettung? Menschen, die dankbar sind. Menschen, die sagen, Herr Jesus, was soll ich tun? Menschen, die eifrig sind. Menschen, die der Welt nicht nachlaufen. Menschen, die die Welt nach draußen, also aus ihrem Haus hinauskehren. Menschen, die die Bibel lesen und sie befolgen. Denn so können wir Gott ehren und ihm auch Freude geben. Wisst ihr, Jesus Christus hat 30 Jahre keine Wunder gemacht. Hat 30 Jahre nirgends gepredigt. Hat 30 Jahre keinen Blinden sehend gemacht, keinen Tauben hörend gemacht. Und dann nach 30 Jahren ist er sich taufen gegangen. Und dann ist eine Stimme erklungen, die hat gesagt, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Keine Predigt, keine Dämonen austreiben, aber ein heiliges Leben. Deswegen lasst uns danach streben, dass wir in unseren Herzen diese Stimme vom Vater hören und sagen, du bist meine wohlgefällige Tochter, du bist mein wohlgefälliger Sohn, an dir habe ich meinen ganzen Wohlgefallen. Und der Herr möge uns helfen, dass wir diesen Eifer in uns haben. Gott möge uns helfen, Gott segne euch. Amen.